Wir fahren fort in der Betrachtung des Jakobusbriefes. Und zwar heute Kapitel 1, die Verse 13 bis 18. Auch dieses Kapitel oder dieser Abschnitt unter diesem Oberthema des Jakobusbriefes, das man normalerweise nicht kennt. Im ersten Vers heißt es Gruß zuvor oder richtig übersetzt Freude zuvor. Also auch heute Abend Freude zuvor. Es gibt Leute, die heute Geburtstag haben. Zum Beispiel unser alter Stiftsmesner Schurr, der seit vielen Jahren droben in Britannien lebt, aber mit uns eng verbunden ist. Also, die einen Geburtstag oder einen Festtag haben, Freude zuvor, Gratulation. Aber auch denen, die schwere Tage hinter sich haben oder heute einen schweren Tag zu durchstehen haben. Vielleicht so wie eine Nachricht, die mich getroffen hat, drüben in Brasilien, in Mato Brito, dort wo ich schon mehrmals sein durfte, wurde eine theologische Schule gebaut. Aber es hat an Lehrern gefehlt. Und nun hat sich ein junger, hochbegabter Theologe bereit gefunden, der im Bengelhaus studiert hatte. Fertiger Mann, der ging hinüber mit seiner Frau, seinem Kind. Seine Frau erwartet das zweite Kind, 29 Jahre alt, hat jetzt nach schweren Studien der portugiesischen, der brasilianischen Sprache eben die Examinas bestanden und angefangen dort in diesem Seminar zu lehren. Und jetzt ist er bei einem Autounfall drüben tödlich verunglückt und wird am Freitag hier in Deutschland in Lahnstein beerdigt. Im Grab, die Frau mit ihrem zweiten Kind unter ihrem Herzen. Ich weiß nicht, welche Nachrichten Sie mitgebracht haben. Ich weiß nicht, was Sie in diesem Abend beschwert oder bedrückt. Ob Freude oder Leid. Ob Sonne oder Dunkelheit. Gruß zuvor, Freunde. Die Freude Jesu zuvor, die unabhängig ist von unseren Stimmungen. Diese Freude Jesu, dieser Jesu grüße Sie alle. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Amen. Und jetzt wollen wir noch einmal die restlichen Verse vom Lied 524 singen. Vielleicht sind heute Abend einige gar nicht hier, liebe Freunde. Das ist nicht Ihr Thema. So wie Sie nicht zum alkoholfreien Abendmahl gehen, weil Sie nicht als Alkoholiker, alkoholkrank angesehen werden möchten, so gehen Sie nicht zum Thema Sucht, weil Sie jemand als Suchtgefährdete verdächtigen könnte. Wenn schon von Suchtkrankheiten die Rede sein soll, dann bitte nicht von einem Pfarrer, dann bitte von einem Professionellen. Ich gehe zur Gemeinde, sagen Sie, ich bete, Ich lese die Bibel, ich halte mich an die Gebote, aber ich habe mit diesen Anfechtungen, mit Süchten nichts zu tun. Das heute Abend ist nicht mein Problem. Nun redet Jakobus nicht zuerst von Suchtkrankheiten. Das soll auch hier unterstrichen werden. Und in der Tat haben hier andere Fachleute das Wort. Sondern es ist die Rede von Versuchungen, also von versucht werden. Und darin steckt ja dieser Begriff der Sucht, wenn wir die Vorsilbe verstreichen. Ob wir damit zu tun haben, das wird sich zeigen. Wir tun gut daran, in Ruhe auf das zu hören, was hier geschrieben steht. Sucht im Sinne von Jakobus. Sucht, was ist das? Sucht, woher kommt sie? Sucht, wohin treibt sie? Und Sucht, wie heilt sie? Das sind diese vier Leitlinien. Erstens, Sucht, was ist das? Wenn Sie diesen Begriff transparent machen wollen, besonders bei jungen Leuten, aber sie sind ja noch alle jung. Die Jugend geht bis 80 und dann beginnt das Mittelalter. Sehen Sie, dann müssen Sie in der Bibel zurück bis zur berühmten Geschichte von Josef. Und er war ja Laufbursche, dieser Josef, beim Obermetzger Potiphar in Ägypten. Und dort machte dieser junge Mann Karriere vom Boy zum Hauptboy und schließlich zum Chefboy, der die ganze Putz- und Dienstgarde unter sich hatte. Aber in der Säulenvilla war noch jemand, nämlich eine Schlange. Genauer, eine Frau, ein Weib mit Engelsgesicht, ein richtig herausgeputzter Affe. Diese Ägypterin namens Mrs. Potiphar. Und immer aufdringlicher warf sie ihre bestrickenden Blicke auf den blendenden Schiffboy. Das war ja auch ein klasse Typ, der sein Aussehen von seiner Großmutter Rebekka und seiner Mutter Rahel geerbt hatte, die ausgesprochene Schönheiten waren. Bei den Moslems gilt bis heute Josef als Schönheitsideal und in der blumigen Sprache der Poesie Persiens heißt er der Mond Kanaans. Der Mond Kanaans. Und sie war eine lebenshungrige Frau, die an der Seite ihres Mannes ausgebrannt war wie eine Schlacke. Das Feuer der Liebe war längst erloschen. Wie schnell werden die Flammen der Begeisterung auf Sparflamme zurückgedreht. In wie viel Ehen ist der Ofen aus? Liebe Freunde, Frau Potiphar wollte mit einer Romanze etwas zünden, ein bisschen Glut entfachen, neue Wärme in ihr Leben geben. Ein Seitensprung müsste dem Glück auf die Sprünge helfen. Und so nützte diese Frau den günstigen Augenblick, um nach ihm zu greifen. Leg dich zu mir. Freunde, was für ein Augenblick, in dem Josef mögen sich die Gedanken überstürzt haben. Soll ich dieser Frau nicht ein bisschen Liebe bringen, die ganz ohne Liebe leben muss? Leg dich zu mir. Soll ich nicht ein kleines Zugeständnis machen, damit meine Stellung im Haus und damit Gott Einfluss in dieser Villa, dieser Einfluss größer wird? Leg dich zu mir. Soll ich dem nicht geben, der bittet, und soll ich einfach keine falsche Gesetzlichkeit vorschützen? Leg dich zu mir. Wir wissen, dass Josef widerstanden hat, obwohl er ganz gewiss kein Bravourstück männlicher Standhaftigkeit war. Er kämpfte gegen sich selbst. Er haute ab. Er wollte lieber mit Gott im Gefängnis als ohne ihn in schwülen Salon sein. Lieber schutzlos als gottlos. Das meint doch Jesus, wenn er sagt, wenn dich deine rechte Hand versucht, so haue sie ab. Die losgerissene Hand dieses Josef war sein Glück. Liebe Freunde, auch wenn wir nicht so attraktiv sind wie der Josef, sondern nur eine mittelmäßige Figur haben. Dieser Geist der Versuchung geht um. Auch wenn wir nicht dem Monte Kanaans gleichen, sondern eher dem Mondkalb. Der Schatten jener Frau ist uns auf den Fersen. Es gibt keinen Platz, wo wir wind- und wettergeschützt unseres Glaubens leben könnten. In der Klasse, bei der Party, in der Disco, auf dem Fernsehschirm, in den vornehmsten Zirkeln. Überall hören wir heute jene Stimme, leg dich zu mir, freu dich mit mir, du gehörst jetzt mir. Überall werden wir gereizt und gelockt, überall, und so heißt eigentlich die richtige Übersetzung, so werden wir geködert. Es muss nicht immer eine Frau sein, so wie bei dem Josef, sondern es können ganz andere Dinge sein, die uns als Köder vor der Nase auftauchen und unsere Sucht wecken. Dieser Begriff, der hier steht, stammt nämlich aus der Anglersprache. Und dieser Jakobus ist ja am See Genezareth aufgewachsen und kannte sich in Sachen Fischen sehr wohl aus. Er ist ein Mann vom Fach. Und er weiß das auch, was selbst wir als Laien wissen. Der Angler, der stellt sich nicht am Ufer eines Sees auf und ruft nicht über das Wasser. Nun mal alle Fische raus aus dem Wasser und rein in den Eimer. Fische werden nicht gerufen, sondern Fische werden geködert. Und dann hat dieser Angler ganz verschiedene Köder, die er dort an seine Angel hinmacht. Künstliche Fliegen und Mühlkoppen und Rotaugen. Und jedes Mal gerät der Fisch in größere Versuchung. So tauchen genauso die Köder vor uns auf. Bei Eva war es ein Apfel. Bei Kain war es das Opfer des Bruders. Bei Achan war es eine Stange Gold. Bei Simson war es eine Frau, bei Absalom war es eine Königskrone. Was ist es bei uns? Es ist keiner hier, der nicht von einer ganz bestimmten Sache geködert wird. Es ist keiner hier, der nicht von einer ganz bestimmten Sache versucht wird. Es ist keiner hier, der nicht in Gefahr der Sucht steht. Keiner. Auch wenn wir nicht suchtkrank sind. Wir sind alle höchst suchtgefährdet, weil wir Menschen sind. Liebe Freunde, bei dem einen ist es ein schönes Haus, ein flotter Freund, ein netter Kollege, ein falscher Chef oder ein Buch, ein Film, eine Flasche Wein. Jeder wird von einer ganz bestimmten Sache in Versuchung gebracht. Man umkreist diese Sache in Gedanken Tag und Nacht, so wie ein Fisch zuerst den Köder immer umkreist. Die Gefahr wird stärker, die Gefahr wird größer und dann auf einmal schnappt er zu und im selben Augenblick hängt er an der Angel eines ganz anderen, zu dem er nicht wollte. Das, was uns anlockt, das, was wir umkreisen, Freunde, das, was uns süchtig machen will, das, was uns zuflüsterst, leg dich zu mir, freu dich an mir, du gehörst mir, Das ist Sucht im Sinne Jakobus. Woher sie kommt, Freunde? Woher sie kommt, das ist der zweite Punkt. Wir wollen doch wissen, woher denn diese Lockung, die in mir steckt, woher denn diese Lockung kommt? Zum Alkohol, zum Geld, zu den Frauen, zu ganz bestimmten Dingen. Woher kommt denn diese Sucht? Es gibt drei gängige Antworten, liebe Freunde. Die eine heißt, die kommt von den Umständen. Die Umstände hängen mir die Angel vor das Gesicht. Die Verhältnisse sind halt so. Und die Macht der Verhältnisse ist stark. Wenn ich zum Beispiel auf 45 Quadratmeter Wohnfläche zu wohnen habe, im 20. Stock mit einem Ausblick aufs Hinterhaus des nächsten Hochhauses, ja, was kann ich denn dafür, dass mich's immer mehr gelüstet nach einem schönen Häuschen dort am Waldesrand? Hätte ich eine größere und eine schönere Wohnung, hätte ich andere Wohnverhältnisse, dann hätte ich auch nicht mehr jene Sucht in mir. Liebe Freunde, wenn ich eine geifernde Frau habe, der ich überhaupt nichts recht machen kann, natürlich sehne ich mich dann nach einer liebevollen Begleiterin. Wenn die Umstände anders wären, hätte ich keine Sucht in mir. Oder wenn ich schwere Gedanken habe, und wer von uns hat sie nicht? Wenn ich immer wieder schwere Gedanken habe, natürlich lockt mich der Alkohol, der alles so leicht und erträglich und manchmal sogar es wieder fröhlich macht. Ändere die Verhältnisse, dann werde ich mit meiner Sucht fertig. Und oft können unsere Psychologen auch nichts anderes tun, als das zu sagen, zieh aus, nimm dir einen anderen Freund, ändere deine Verhältnisse. Als ob damit die Sucht zu bekämpfen wäre. Woher kommt sie? Von den Umständen ist die eine Antwort. Die zweite, sie kommt von den Menschen. Die Zeitungsmacher, die Filmedreher, die Journalisten, die Bücherschreiber, die setzen uns doch die Dinge vor, dass ich gar nichts anders kann, als Appetit zu bekommen. Änder doch endlich einmal diese Menschen. Änder doch endlich einmal diese Programme im Fernsehen. Vernichte doch endlich einmal diese trüben Illustrierten, die noch unter dem Tisch gehandelt werden. Dann verliere ich meine Sucht. Die Menschen, von denen kommt sie her. Und die dritte Antwort, der Teufel. Das ist der Teufel, von dem kommt sie her. Und deshalb heißt er ja auch der Versucher. Und er wird ja ohnehin immer salonfähiger. Die Großtrösterei Duschow, wahrscheinlich haben Sie es auch gelesen, die sich vor 3 Jahren mit der günstigen und schönen Edischow-Bibel einen Namen gemacht und das große Geld gemacht hat, begann jetzt mit einer in Anführungszeichen teuflischen Werbung. Ihr Espresso-Café heißt Diabolo und dazu werden Espresso-Maschinen mit dem Slogan »Die kommt aus Teufels Küche« angeboten. Dazu die Tassen und dazu heißt es »Pack den Teufel in die Tasse« oder die Zuckerzosen »Gib dem Teufel Zucker« und der Gläser mit dem Slogan »Mit dem Teufel im Bund sicher«. So wird er doch auch immer wieder salonfähiger. Zeichen dafür, kleines Zeichen, dass es wohl doch diesen Teufel, diesen Versucher gibt und der kennt mich und der ködert mich. Ändere den Teufel. Schick den Teufel in die Wüste und ich habe meine Süchte los. Das sind die drei gängigen Antworten, die dann oft noch in die vierte Antwort übergehen, nämlich woher sie kommen, Die Süchte, die kommen von Gott. Warum ist er nicht in der Lage, mich, kleines Fischlein, im klaren Wasser schwimmen zu lassen? Warum lässt er es zu, dass immer wieder Ufergänger auftreten und ihre Angel mit dem Köder mir direkt vors Gesicht hängen dürfen? Ich könnte doch, wenn dieser Gott Gott ist, ganz anders gewickelt sein, genau umgekehrt, dass ich beim Anblick einer Weinflasche spucken muss und dass ich beim Anblick des Geldes Krätze bekomme. So wär's doch richtig und nicht umgekehrt. Ändere Gott und ich werde mit meiner Sucht fertig. Jakobus sagt, Sucht kommt nicht von oben oder unten. Sucht kommt nicht von links oder rechts. Sucht kommt überhaupt nicht von außen, sondern von innen. Liebe Freunde, die Sucht kommt von mir allein. Das ist mir die neue Erkenntnis dieses Abschnitts gewesen. Die Sucht kommt von mir allein. Ich kann nicht die Umstände verantwortlich machen. Ich kann nicht andere Menschen verantwortlich machen. Ich kann nicht auch Gott diese Schuld zuschieben. Ich bin der Verantwortliche. Die Sucht kommt aus mir. Ein jeder wörtlich, und nun im Originalton Jakobus, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen Begierden gereizt und gelockt, geködert. Die Anfechtungen, liebe Freunde, ja, die Anfechtungen, die kommen von Gott. Sie bringen uns weiter auf dem Weg des Glaubens, so in der letzten Stunde. Die Versuchungen, nein, die kommen von uns und lassen uns auf dem Weg des Glaubens stürzen. Niemand sage, keiner wage mehr zu behaupten, dass er von Gott versucht werde. Gott ist unversuchbar, unantastbar für das Böse. Er ist von seinem Wesen her, und so steht es hier, reinstes Licht, und niemand kann er und will er hinters Licht führen. In uns ist die Begierde, obwohl wir es überhaupt nicht wissen. Römer 7:7, so sagt Paulus, ich wusste nicht von der Begierde, so wie ich auch bekennen muss, ich wusste es gar nicht, dass das auch noch in mir ist. Ich verstehe selber, dass diese Begierde in uns wie eine Giftdrüse, eine geistliche Giftdrüse, die zu schütten beginnt. Sie lässt plötzlich den Puls höher schlagen, wenn wir entsprechende Köder sehen. Sie senkt die Hemmschwelle, wenn wir Gebote überschreiten. Sie gibt uns die Lust in die Adern, dies oder jenes einmal zu versuchen. Wir werden vom eigenen Gift gespritzt und gedoppt und handeln dementsprechend. Wir umkreisen den Köder Tag und Nacht und dann schnappen wir zu und dann hängen wir an der Angel. Noch einmal, liebe Freunde, wenn Sie diese Gefahr in Ihrem Leben sehen, und jeder sollte sie sehen, sehen Sie nicht um sich herum. Machen Sie nicht für das, was ihnen so Not macht, andere und anderes verantwortlich. Schauen Sie in den Spiegel. Schauen Sie in sich hinein. Die Begierde, die Giftdrüse ist in uns. Gott sei's geklagt. Das ist Mitgift der Sünde, die wir haben. In uns ist nicht das Gute. In uns schlummert die Begierde. Drittens. Sucht, wohin treibt denn das? Wir denken, sie treibt dorthin, wo wir leben können, wie wir wollen. Sie treibt dorthin, wo wir genießen können, was uns passt. Sie treibt dorthin, wo wir das gestalten können, wie es nach unserem Gusto richtig ist. Man nennt das heute Selbstverwirklichung. Das, was in mir ist, herauszusetzen und Wirklichkeit werden zu lassen. So hören wir es. Verwirkliche dich selbst. Das heißt, das in uns in Wirklichkeit umsetzen. Der erste Selbstverwirklicher war der sogenannte verlorene Sohn. Nicht mehr in Vaters Haus sein, nicht mehr unter seiner Fuchtel, nicht mehr alles nach seinem Kopf. Nein, selbst ist der Mann. Sein Köder war die Freiheit, so wie sie heute den meisten Menschen dieser Erde vor den Augen ist. Die Freiheit, so wird auch geködert. Frei zu leben, frei zu lieben, frei zu lieben, frei zu lieben. Und deshalb, gib mir das Geld. Und dann war er weg vom Fenster. So denken wir. Die Sucht treibt uns in sonnigere Gefilde. Die Liebe zu jener Frau oder zu jenem Mann öffnet einen wunderschönen Garten. Die Lust zur Droge öffnet die wunderbare Farbenwelt des erweiterten Bewusstseins. Die Lust zum Alkohol öffnet eine sorgenfreie Landschaft. Und dabei verkennen wir, dass das, was in uns sitzt, die Begierde ist, das Gift. Und statt der Freiheit erlebe ich dann genauso die Fessel, gebunden, gekettet, so wie der Sohn in der Stadt. Denken Sie noch einmal an dieses Bild vom Fisch, das hier diesem Text eigentlich zugrunde liegt. Der Fisch, er muss ja in sein Element. Er könnte sich auf der Wiese räkeln, er könnte im Wald gern spazieren gehen, er könnte durch die Lüfte schweben. Ein Fisch muss sich ja auch einmal verwirklichen können, das, was er will. Aber nur im Wasser kann er leben, im frischen Quellwasser, nicht in der Kanalisationsröhren. Der Fisch muss ins Wasser und der Mensch muss zu Gott. Das ist sein Element. Er kann sich nicht auf der Wiese religiösen Gedanken hingeben. Er kann sich nicht im Wald und auf der Heide an der Natur ergötzen. Er kann nicht im Traume fromme Luftschlösser bauen. Der Mensch braucht sein Element. Nicht die trübe Strömung der Zeit, sondern den Strom der Ewigkeit. So wie es im Psalm heißt, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und dann kommt jener Köder, wir schnappen zu und dann sitzen wir fest in der Hand des Anglers. Er mag uns noch etwas Leine geben, einige Züge erlauben und dann schleudert er uns aus dem Lebenselement heraus ins Todeselement. Denn wenn wir herausgenommen sind, sind wir tot. Das ist die fürchterliche Kettenreaktion, die wir schon im Römerbrief nachlesen können. Begierde, Sünde, Tod. Das ist jener gefährliche, todgefährliche Dreitakt. Begierde, Sünde, Tod. Ich gehe ohne mein Element zugrunde. Sucht treibt unweigerlich in den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder, sagt hier der Jakobus mit wundem Herzen, irrt euch nicht. Selbstverwirklichung verwirkt das Leben. Ich sage das gegen die weite Mehrheit unseres Volkes. Trotzdem, ich sage es, weil in der Bibel steht, die Selbstverwirklichung verwirkt unser Leben. Dort, wo uns gesagt wird, du brauchst etwas anderes. Du brauchst ein trockenes Plätzchen, wo man sich ahlen kann. Du brauchst ein schattiges Plätzchen, wo einem die Sonne nicht auf die Schuppen brennt, diesem Fisch, liebe Freunde. Nein, Fischlein, du brauchst das Wasser. Du brauchst dein Element. Liebe Freunde, was denken Sie an diesem Abend, was Sie alles brauchen? Was Sie alles brauchen, um einmal herauszukommen aus all dem, was sie gefangen nehmen will, und hineinzukommen in einen Raum der Freiheit. Was brauchen Sie alles und was wünschen Sie sich alles und wonach sehnen Sie sich alle? Ihnen wird an diesem Abend gesagt, im letzten Grunde brauchen Sie nur dieses Element. Sie brauchen Gott und sonst niemand. Liebe Freunde, das ist es, was wir brauchen. Alles andere treibt zum Tode. Deshalb drittens und letztens, Sucht Wie heilt das? Wie heilt das? Wir haben es eben angesprochen. In unserem Lebenselement bleiben oder dorthin kommen, alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab. Es stimmt schon, dieser Spruch. Alles Gute kommt von oben, in der Tat. Alles Gute kommt von oben, weil alle gute und vollkommene Gabe von oben kommt. Das heißt, in Jesus Christus ist sie auf diese Erde gekommen. Und dieses Gute ist und bleibt gut. Keine Veränderung und kein Wechsel steht hier. In unseren Wasserflüssen werden die Wasserqualitäten dauernd geprüft, weil sie auch dauernd wechseln. Manchmal ist die Wasserqualität so schlecht, dass die Tiere verenden und manche Flüsse sind sogar tot, wie an ganz bestimmten Stellen die Elbe drüben in den neuen Bundesländern, alten Bundesländern. Sehen Sie, schon vor 10 Jahren sagte einer, wenn ich in den Rhein schaue, sehe ich mein Ölbild. So sind unsere Flüsse. Liebe Freunde, hier heißt es, in Jesus spiegelt sich das Licht. Licht vom unerschöpften Lichte. In seinem Wort, in seinem Mahl können wir leben, müssen wir leben. Da drin bleiben ist die einzige Chance, der Sucht zu entkommen. Ärzte, Psychologen können uns Hilfestellungen geben. Gott sei Dank. Aber letztlich einer Sucht zu entkommen, egal welche Stärke und welche Größe und welche Intensität sie hat, einer Sucht zu entkommen, wird uns nur gelingen, wenn wir wieder zu Gott kommen. Durch Jesus wieder ganz zu Gott kommen. Damit wir Erstlinge seiner Schöpfung seien. Sehen Sie, jetzt ist Herbst. Und so ist es doch sicher bei Ihnen auch, als die ersten Trauben geschnitten wurden, beziehungsweise die ersten Trauben ich auch auf meinem Teller hatte, da lösten sie bei mir Freude aus. Oder am letzten Donnerstagabend konnte ich auf der Alp Kartoffel holen. Ich dachte, nach diesem Dürresommer käme kein Kartoffel mehr aus diesen steinharten Alpäckern. Und der Bauer sagte, sie sind eigentlich so groß wie jedes Jahr. Und diese ersten großen Kartoffeln im Haus, die lösen Freude aus. Oder die Äpfel, die wir haben, die ersten Äpfel, die wir bekommen, die lösen Freude aus. Wissen Sie, so lösen die bei Gott Freude aus, die zu ihm kommen, die an ihm bleiben und die sich ihm verschreiben, damit sie Erstlinge seiner Geschöpfe seien und deshalb wieder und schließlich Freude zuvor. Doch der Jakobusbrief ist eine Freudenepistel, weil jede Sucht nicht unser Schicksal bleiben muss. Gott sei Dank. Amen. Wir wollen noch beten. Herr, du kennst unsere Gebundenheiten. Du weißt, was in uns steckt und was uns treibt, was uns nicht loslässt. Herr, gib, dass wir jetzt zu dir kommen oder bei dir bleiben ganz. Und dass du uns frei machst von dem, wonach uns so sehr gelüstet. Lass uns wissen, dass wir in dir und bei dir all das haben, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Herr, geh du jetzt mit uns. Bleibe du, wo wir stehen, wo wir zu leben oder auch zu leiden haben. Gib, dass wir in dir unserem Element bleiben können. Amen.